Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Ja, und es gestaltet sich tatsächlich als anstrengend.
Sagen jetzt, als ich beim Fritz gepodcastet habe, der hat schon geile Sessel. Da hängst du schon geil drin. So. Mhm. Aber das, das ist schon auch gut, wenn man sowas hat für so einen Podcast.
Ja. Also ich mag diese.
Also ich finde die absolut okay. So ist, also die sind ja auch.
Die Stühle meinst du?
Ja. Ich kann ja auch 2 Stunden sitzen, das ist gar kein Problem.
Ja, das stimmt. Aber wir sollten uns trotzdem darüber Gedanken machen, wie wir das dann wirklich final,
das halt sexy aussehen und so
auch, aber auch modular gestalten können. Boah, mir ist schlecht.
Modular.
Mir ist echt schlecht. Aber schon seit Tagen.
Fragil.
Ja, also das ist ja wirklich so meine Achillesferse.
So fragil. Fragilität ist deine Achillesferse.
Ja. Hals, Maul, Magen.
Ja, das ist ja nur ein Abbild von deiner gesamtsystemischen Fragilität.
Oh Mann.
Das weißt du ja selber.
Wo bin ich hier reingeraten? Ich sag's euch. In Vorbereitung heute, also der Quiz war ja im Urlaub und jetzt war er auch sich mit seinen Hipster-Freunden in Berlin treffen und so. Und jetzt ist er wieder da und ich habe mich so darauf gefreut und jetzt kommst du mir wieder so. Ich habe eigentlich schon jetzt keinen Bock mehr.
Ja, ich
schreib mal in die Kommentare, ob ihr das verstehen könnt.
Ich bin auch ein bisschen auf Krawallgebürste zurückgekommen, muss man auch fairerweise sagen.
Soll ich mein Handy ausmachen?
Mach denn, lass es einfach da liegen. Wieso stehst du überhaupt auf und gehst hin?
Ja, na, weil
mach's weg.
Nicht, dass es irgendwie vibriert oder so.
Mach's jetzt weg.
Ja, schon weg.
Mach's weg, setz dich hin und erzähl den...
Wo kommt eigentlich diese Scheibe her?
Den besten Podcast-Hörern, den besten deutschen Podcast-Hörern der Welt.
Was wir heute mitgebracht haben. Was hast du heute mitgebracht, Christopher?
Ich habe mal wieder das Chipotle Chili mitgebracht. Unser
Sag nochmal.
Chipotle Chili. Unser Löwenanteil-Vorrat ist nicht so divers gerade. Wir haben eigentlich nur Chili und veganes Chili in unserem Schrank stehen. Was auch okay ist, weil es 2 der besten Sorten sind, sind wir mal ehrlich. Aber ich hätte gern wieder Erdnuss-Curry-Nachschub.
Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, gell?
Ich habe letzte Woche schon mit dem Thilo geredet. Da habe ich ihn schon ein bisschen drauf angesetzt, dass eben mal wieder nachgeordert wird. Die Sache ist, Erdnuss-Curry ist eigentlich nur das Beste, weil es am besten mit Lagamar zusammenpasst.
Mhm.
Aber es ist auch so sehr lecker.
Jetzt habe ich hier gerade gelesen, Rindfleischwasser und Spezialsalz, aber es heißt Speisesalz.
Also, falls ihr leckeres Essen mit Spezialsalz und Rindfleischwasser haben wollt, dann schnappt euch Löwenanteil mit dem Code MTMT, kriegt ihr wie immer 10% auf alles.
Mhm. Ja, das ist weiterhin einfach gut mit Rind und Süßkartoffeln. Ich habe tatsächlich letzte Woche, weil meine Schwiegereltern da waren, nur kurzer Exkurs, und also genauso wie heute, Mittwoch, nehmen wir jetzt auf. Die kommen immer mittwochs und ich koche immer Mittwochabend eigentlich. Und da hatte ich.
Du kochst ja nicht nur Mittwochabend,
oder? Nein, aber halt, ich meine, jetzt, wenn meine Schwiegereltern da sind.
Für die ganze Familie.
Genau. Und jetzt waren die aber nicht. Also, ich hatte keine Zeit letzten Mittwoch und dann habe ich tatsächlich 3 von den Gläsern genommen und habe Ofenkartoffeln dazu gemacht und auch noch einen Quark mit so, also, ich glaube, ich hatte da Dill drin, Petersilie drin und Estragon, weil das hatte ich halt noch und habe halt dann so einen Kräuterquark gemacht mit Ofen.
Viel Zitronensaft auch.
Absolut.
Klar.
Und Knoblauch.
Gut.
Reingepresst. Mhm. Dann hatte ich quasi hier Chipotle Chili, also 3 Gläser, Ofenkartoffeln und diesen Quark. Boah.
Und hast natürlich gesagt, dass du das Chili selber gemacht hast.
Nein, habe ich
das
natürlich.
Das ist übrigens gute Empfehlung, da könnt ihr immer flexen, da könnt ihr immer so tun, als hättet ihr krass selber gekocht für Leute.
Nein,
das muss ja niemand wissen.
Aber die wissen ja, also die, ich wollte es ihnen ja auch zeigen, weil meine Schwiegermutter, ich höre auch gleich wieder auf, meine Schwiegermutter ist ja eine der ersten, die in Bayern in den 80er Jahren halt so einen Bio-Supermarkt hatte. Und natürlich einfach so Bio und bla 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 und so weiter. Und der habe ich das gezeigt und die ist natürlich immer äußerst kritisch, schaut sich das an und bewertet natürlich dann auch für den Geschmack.
Aber als sie dann gesehen hat, dass da Spezialsalz drin ist, war sie so, okay.
Spezialsalz.
Das Zeug ist, das Zeug ist legit.
Legit. Legit. Legit. Legit. Charlotte Jörg. Genau. Und was hast du noch mitgebracht?
Darüber sprechen wir später.
Okay, alles klar. Gut. Aber wenn wir jetzt mal mitbringen sind, was hast du an Gedanken mitgebracht, Christopher? Du warst ja jetzt tatsächlich längere Zeit. Mir kommt es wieder so vor, als hätten wir uns wochenlang nicht gesehen, aber es waren ja.
Ich war ja kurz hier letzte Woche.
Stimmt.
Ich habe ja kurz vorbeigeschaut für ein paar Tage.
Das war auch komisch. Auf einmal standest du wie so ein, also wirklich, wie als wärst du aus irgendeiner Höhle gekrochen, so sahst du aus für mich. Standest du auf einmal im Gym.
Ich war doch gebräunt, da komm ich doch nicht aus einer Höhle.
Ja, Höhle ist dann falsch. Vielleicht so aus so einem Zelt, wo man irgendwo zeltet und halt sein Dasein draußen fristet. So sahst du aus.
So kam ich mir auch vor, als ich dann auf einmal drinnen stand im Gym und auf einmal überall diese Leute waren und so.
Ja. Also wie war es denn überhaupt?
Schön war es, sehr schön.
Hast du viel Dosenbier getrunken?
Klar. Ich habe meine Top-3-Liste ein bisschen verändert. Ich habe schon Hate dafür bekommen, aber Mythos ist nicht mehr die 1. Die 1 ist jetzt fix, die 2 ist Marmos und Mythos auf Platz 3.
Mhm.
Aber ja klar, Frappé-Konsum war sehr hoch.
Mhm.
Und
hast du auch angefangen, Backgammon zu spielen endlich mal, oder?
Nee, kann man das alleine spielen?
Nein, aber du bist, also ich wollte gerade sagen, hast du es mal geschafft, nicht so schüchtern zu sein, sondern jemanden zu fragen, ob du mitspielen darfst?
Nein, ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob ich mitspielen darf.
Mhm, okay, verstehe.
Es war Solitude, wie immer bei mir, wenn ich alleine Urlaub mache.
Mhm.
Ich mache ja aus dem Grund alleine Urlaub. Auf jeden Fall schüchtern.
Ja.
Aber auch mit ein paar coolen Leuten ins Gespräch gekommen, aber nicht Backgammon gespielt.
Mhm. Und was sind so die Erkenntnisse, die du mitgebracht hast?
Oh, viele Erkenntnisse habe ich mitgebracht. Also viele davon kann ich jetzt nicht teilen hier. Aber es war schon ein sehr, ja, ist geheim, es war ein sehr turbulenter Urlaub. Es war auf jeden Fall zum ersten Mal so, dass ich eben nicht da angekommen bin und dann sofort da war und abgeschaltet habe, wie man sagt. Sondern es war einfach viel los in meinem Kopf. Sehr, sehr viele Gedanken. Was ja auch irgendwie klar ist. So, jetzt ist dieser große Lebensabschnitt, würde ich schon fast nennen, von MTMT-Methode vorbei. Und jetzt ist so gerade die Frage, wie geht's weiter mit uns, mit mir und so.
Mhm.
Und dementsprechend habe ich viel gehirnt in diesem Urlaub. Und dafür ist es auch natürlich sehr, sehr gut. Tapetenwechsel.
Mhm.
Es gibt einen guten Frappé, zu dem man hirnen kann. Ja, und ich habe mir also meine Gedanken gemacht. Meine Gedanken gemacht, wie wir hier weitermachen.
Darf ich kurz einhaken? Wie hast du den Frappé immer bestellt? Mit griechischem Zuckerlevel oder mit
Medium,
was?
Medium Sugar and a dash of milk.
Okay,
das ist meine Frappé-Bestellung.
Mhm. Mhm.
Ja.
Ja.
Medium Sugar ist ja dann eben auf griechischem Level immer noch pretty high sugar.
Ja.
Aber das ist meine Standardbestellung.
Hä? Pretty low sugar, oder?
Pretty high sugar.
Ja?
Ja. Also wenn du normal Zucker rein, dann ballern die da ja so, keine Ahnung, 3 bis 4 Esslöffel rein. Und Medium sind dann halt nur 2. So.
Ja, das meine ich ja. Also nicht pretty high, sondern pretty low. Also
für unsere Verhältnisse.
Genau, aber ich meine jetzt.
Noch pretty high.
Ich meine
für griechische Verhältnisse ist es pretty low.
Das meinte ich damit.
Ja, ja.
Genau.
Ja, genau. Ja, viel drüber nachgedacht, wie wir uns, wie wir inhaltlich weitermachen, auch mit welchen Themen ich mich jetzt so beschäftigen will in der Zukunft.
Die das, da wären?
Ich will mehr den Science Angle jetzt fahren. Weißt du?
Hat dir das dein Freund gesagt, oder?
Nein, ich habe da einfach Bock drauf. So, das war ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder so. Also ich habe mich viel mit dem Thema Wissenschaft beschäftigt im Urlaub. Mit den ganzen Dingen, die ich da halt so gelesen habe, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und das geht ja nicht jetzt erst los, aber da werde ich nochmal verstärkt jetzt reingehen. Habe ich Bock für. Und da sehe ich auch einfach einen sehr, sehr großen Need in unserer Branche.
Weil,
wie hast du es vorhin so schön gesagt, hast du letztens auf dem Podcast, also nicht du hast es gesagt, sondern die Podcast-Hosts, Fitness und Palaver, Shoutout, wie war die Formulierung? Die digitale Fitnessverdummung?
Fitnessverblödung, glaube ich, irgendwie so, ja.
Fitnessverblödung, genau, das ist eben so ein Phänomen, das beobachte wir ja nicht erst seit gestern. Und ich finde, es bringt sehr, sehr gut auf den Punkt, beziehungsweise ich würde es nochmal umformulieren und würde sagen, die pseudowissenschaftliche Verdummung unseres Felds, die ist mir ein extremer Dorn im Auge.
Boah, ich bin jetzt schon wieder geflasht, das ist so krass.
Darfst aber, du darfst nicht, du musst immer da so hingucken. Schau in die Lampe, schau ins Licht. Oder schau einfach mich an.
Ja, aber wenn ich dich anschaue, habe ich im...
Ja, ich weiß. Also so diese pseudowissenschaftliche Verdummung von unserem gesamten Feld, und da inkludiere ich die Physiotherapie und die Trainingswelt, das schmeiße ich da alles zusammen. Also ich sag mal die Bewegungswelt. Und
aber alles, ist Verblödung oder Verdummung, ist das wirklich, also kann man das mit dieser einen Begrifflichkeit, mit diesem einen Wort wirklich festmachen? Oder müsste man das nicht unnötige Verkomplizierung und daher Verdummung oder was auch immer nennen?
Naja, das ist ja das Interessante. Es gibt ja zwei Seiten der gleichen Medaille, sagt man das so. Und auf der einen Seite steht die Verkomplizierung von Dingen, die eben aufgrund von Wissenschaft passiert. Und auf der anderen Seite steht aber die extreme Reduktion und Verdummung, wofür auch die Wissenschaft herangezogen wird. Und das ist so interessant. Also irgendwie auch immer wieder das Gleiche natürlich. So, es gibt irgendwie zwei Extreme und es gibt sehr, sehr wenig dazwischen. Und beides ist natürlich einfach ein Problem. Dinge verkomplizieren, die eigentlich simpel sind, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite eben Dinge, die komplex sind, nicht kompliziert, sondern komplex sind, so reduzieren. Und deswegen finde ich Verdummung insgesamt schon, natürlich ist es provokativ und natürlich kann man sowas Komplexes nicht in einem Wort zusammenfassen. Aber es trifft es ganz gut, weil der Outcome ist halt immer kein guter. Egal, ob du was verkomplizierst, was eigentlich einfach ist, oder ob du etwas extrem reduziert, was eigentlich sehr komplex ist. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem und das ist auch eins von diesen großen Themenkomplexen, warum Leute halt überfordert sind mit diesem ganzen Informationsüberfluss, warum Leute nicht mehr wissen, wem sie glauben sollen, was sie glauben sollen. Und ich glaube, da gilt es, echte Aufklärungsarbeit zu leisten. Und viel von diesem ganzen wissenschaftlich gefärbten Content schreibt sich ja auf die Fahne, aufklären zu wollen.
Ist es wirklich so?
Nein.
Also?
Wenn du mich fragst, nein. Und das ist eben auch so ein großes Problem. Also es ist dann immer so, das wird dann immer so verkauft als so ein ehrenwertes Unterfangen. So, ja, ich kläre ja auf und so weiter. Und meistens ist es meiner Meinung nach kein Aufklären, sondern ein Verstärken, mach's nicht kaputt, ein Verstärken vom eigenen Bias, ein Kommunizieren des eigenen Biases. Und dafür wird dann eben gerne, also da sind wir dann eher in der reduktionistischen Welt, dafür wird die Wissenschaft missbraucht. Und das muss man leider so hart sagen, weil viele von diesen Leuten, die eben, weiß ich nicht, science-y unterwegs sind und eben klassischerweise in ihren Reels dreimal irgendwie den Titel von einer Studie schnell reinflashen für eine Sekunde, die machen das meiner Meinung nach nicht eben, um wirklich aufzuklären und um das Feld weiterzubringen, sondern erstmal, um ihre Ideologie weiter zu bestärken, zu bestätigen und andere Leute versuchen, davon zu überzeugen. Und das hat natürlich gar nichts mit wissenschaftlichem Denken oder Arbeiten zu tun. Das hat auch wenig mit Aufklärung zu tun, meiner Meinung nach. Klar steckt es da irgendwo mit drin. Und die meisten Leute, die eben jetzt so diesen Content pushen, die, ich glaube, denen ist gar nicht bewusst, was sie da machen, weil sie halt selber so tief drin stecken in ihrem Bias und so tief drin stecken im
Moment.
Ich muss meine Glaubenssätze den anderen Leuten auch aufzwängen.
Was ist ihnen an ihrer Arbeit nicht bewusst?
Dass sie das machen. Also, dass sie nicht aufklären, dass es nichts mit, und da kommen wir zum Punkt, dass es nichts mit Wissenschaften zu tun hat, was sie machen. Mhm. Und wenn du dich der Wissenschaft bedienst, so, allein das ist schon eine seltsame Formulierung, aber wir bleiben mal dabei, dann sollte es meiner Meinung nach darum gehen, dass du dazu beiträgst, dass wir Wissen schaffen in dieser Branche. Und wenn man Dinge einfach reduziert, reduziert, reduziert und wenn es am Ende eigentlich um Ideologie geht und um Glaubenssätze geht, dann hat es eben wenig mit Wissenschaften zu tun. Und ganz viel davon hat auch zur Folge, dass wir stehen bleiben, dass wir uns eben nicht weiterentwickeln. Und das ist ja also ein Paradox, weil Wissenschaft, Wissenschaffen bedeutet ja, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir unser Wissen erweitern. Und nicht, dass wir sagen, und das ist ja der meiste von diesem ganzen, eben in riesigen Anführungszeichen, wissenschaftlichen Content, Das ist Bullshit, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Das ist viel zu kompliziert, das ist viel zu kompliziert. Und dann werden eben Studien herangezogen, um das zu rechtfertigen. Um eben eigentlich das Gegenteil von Wissen schaffen zu fördern. Nämlich Stagnation wird da oft gefördert. Und ich verstehe auch, warum das gut ankommt, weil du bist überfordert, du steckst im Informationsüberfluss drin. Und wenn dir dann jemand sagt, das ist alles nicht wichtig, das ist nicht wichtig, das ist nicht wichtig, dann ist natürlich so, ach, chillig. Dann muss ich mich ja gar nicht irgendwie wirklich mit Themen auseinandersetzen, dann muss ich mich auch nicht groß weiterentwickeln, sondern kann ich hier bleiben, wo ich gerade bin. Und damit wird natürlich ein Grundbedürfnis des Menschen gedeckt, nämlich eben in der Comfortzone bleiben. Ich sag mal, in der intellektuellen Comfortzone drin bleiben. Und jeder, der die Wissenschaft dafür missbraucht, der erweist unserem Feld einen Bärendienst, wenn du mich fragst. Und darüber reden wir nicht zum ersten Mal. Aber das ist ein Thema, so wir bis jetzt gefühlt standen wir da so an der Seite und haben uns das halt immer so angeguckt und haben uns halt gedacht, also du bist das beste Beispiel, so habe ich keinen Bock drauf. Kann ich voll verstehen. Und ich bin da auch immer wieder so ernüchtert und denke mir so, okay, ja, dann lass die Leute halt irgendwie machen. Mhm. Aber es ist unsere Aufgabe, dass wir da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Hat Batman schon gesagt, ja?
Batman hat es gesagt, richtig. Ja, ja. Und es macht mir auch Bock. Also ich bin ja, ich finde es total albern und es liegt mir sehr, sehr fern, damit zu flexen, dass ich irgendwie Studien lese. Aber das ist ja eben, das wird nicht nur, die Wissenschaft wird ja nicht nur missbraucht für Reduktionismus und fürs Pushen von gewissen Glaubenssätzen und Ideologien, sondern auch dafür, um halt Sachen zu verkaufen. Also Wissenschaft ist ja gerade in der Fitnessbranche, in der Physiobranche ein krasses Marketingtool. Sobald du dir, ich bin science-based, ich bin evidenzbasiert, ich flash Studien in meinen Reels und so weiter, so, das wird ja verwendet, damit du als Autorität wahrgenommen wirst und das wird dann wiederum verwendet, damit du einfach halt Sachen verkaufst oder damit du Aufmerksamkeit bekommst, was ja heutzutage fast gleichzusetzen ist. So, du hast viel Aufmerksamkeit, du ziehst Augen auf dich, du kriegst Follower und darüber kannst du dann wieder deine Sachen verkaufen.
Es ist nicht gleichzusetzen, sondern es ist die Grundlage für. Aufmerksamkeit ist die Grundlage für.
Ja, ja. So funktioniert es besser. Ja, und damit habe ich mich viel beschäftigt in der Zeit und habe mir eben so ein bisschen überlegt, wie kann man es besser machen, wie kann man die Wissenschaft dafür nutzen, dass wir Wissen schaffen. Mhm. Und in der Vergangenheit habe ich das immer wieder gemacht. Also eben, ich bin dann einfach ruhig geblieben. Ich sitze dann halt zu Hause und lese so meine Paper, was offensichtlich dann auch immer so Studien sind, ich glaube, mit denen sich niemand wirklich beschäftigt von diesen Menschen, die sich eben auf die Fahne schreiben. Ich bin der große Trainer oder Physio oder so. Und das ist schwer, das ist tough. Also alleine Studien zu lesen ist sehr, sehr hart. So, das ist meistens
super
trocken und anstrengend und langweilig. Ja. Und von daher ist es auch völlig verständlich, dass sehr, sehr wenig Leute das wirklich machen, sich wirklich damit beschäftigen. Aber ich mache das schon eine Weile und ich habe da halt irgendeine Störung. Ich finde das halt wirklich interessant. Und klar ist es manchmal ein Grind, aber trotzdem grinde ich mich dann halt da durch und lese halt diese Paper. Und meistens ist es eben auch so, dass wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, dann liest du ein paar Studien und am Ende nimmst du gar nichts mit aus vielen von diesen Papern. Und manchmal sind es halt irgendwie so ein, zwei interessante Hinweise auf etwas. Aber so funktioniert der Wissenschaft. So funktioniert auch dieses ganze Studiengame. Und das muss einem klar sein. Es geht um ein Body of Evidence und nicht um eben einzelne Studien, die dann aber immer wieder herangezogen werden, um gewisse Dinge zu rechtfertigen. Also da sind wir wieder bei dem Reel, wo Studien reingeflasht werden. Und wenn man sich die dann wirklich mal anschaut, dann kommt oft dabei raus, dass die Studie, die da irgendwie herangezogen wird und zitiert wird, eigentlich gar nichts zu tun hat mit dem Thema, um das es dann in diesem Content zum Beispiel geht.
Quiz. Warum denkst du, dass die MTMT-Methode gerade in der heutigen Zeit des Informationsüberflusses, vor allem auf den sozialen Medien, so wichtig sein kann?
Die MTMT-Methode ist gerade heutzutage so wichtig, weil dort Grundprinzipien vermittelt werden und du einen gewissen Filter entwickeln kannst, durch den du alle Informationen durchlaufen lassen kannst, die du konsumierst. Das heißt, du verstehst Grundlagen, wie der Mensch funktioniert. Allgemein und natürlich auch in den Themenbereichen Anatomie, Biomechanik, Bewegung, Training.
Und das befähigt dich dann zu was?
Zum Selberdenken und zum Kritischdenken und am Ende des Tages dazu, einen besseren Job in der Arbeit mit Menschen zu machen.
Wow.
Link in der Beschreibung, Leute. Check it out.
Du weißt ja, was ich immer für ein Problem habe, genau mit dieser Facette der sozialen Medien. Also so, ich stelle ja immer wieder die Frage, coachst du Leute im echten Leben oder bist du ein Online-Trainer, bist du ein Online-Coach oder bist du nicht mal ein Online-Coach, sondern bist du
Content-Creator.
Ein Content-Creator,
ja.
Der aber so tut, als wüsste er Lösungen für Menschen da draußen.
Ja.
Und das ist ein Riesenproblem. So, weil wie messen wir den Erfolg, den Track Record, den wir als Trainer, Therapeuten, whatsoever haben? Und Leute da draußen glauben, dass Menschen, die eben guten Content kreieren auf den sozialen Medien, in irgendeiner Disziplin, jetzt bleiben wir mal in unserer Disziplin, aber es kannst du ja anwenden auf jegliche Disziplin, dass die, weil sie eben guten Content aufbereiten, erfolgreich sind in der Arbeit, die damit assoziiert wird, aber eben nur assoziiert wird. Und das ist ein Problem.
Ja, das ist eigentlich das Gleiche wie so ein Business-Coach, der sich ein Lambo mietet und dann damit auf Instagram flext und dann siehst du das und bist so, boah, der ist ja krass erfolgreich, von dem kaufe ich mir das Coaching für 3.000 Euro. Das ist das gleiche Prinzip auf eine ganz andere Art und Weise, bloß dass man dann halt nicht mit einem Lambo flext, sondern mit eben seinem coolen Content, der oft dann irgend so pseudowissenschaftliches Zeug auch noch beinhaltet. Ja.
Und deswegen müssen wir alle hergehen und müssen uns eben Fragen stellen, mit wem interagiere ich hier? Auf welche Art und Weise, also welchen Content konsumiere ich? Und da bin ich genau bei dem Thema, was ich vorhin auch einwerfen wollte. Und wie kann ich differenzieren? Ist das unterhaltender Konsum, ja, den ich mir anschaue und der mich vielleicht entertaint und belustigt, weil quasi der eine Science-Nerd gegen den anderen basht oder was auch immer. Also ich werde quasi wie in einer Comedy, in einer Soap unterhalten. Oder ziehe ich daraus wirklich einen Mehrwert für meine Arbeit? Und vielleicht muss ich das gar nicht, weil ich gar nicht arbeite als Trainer oder Therapeut, aber denke, ich bin einer. Und da gibt es auch so viele Beispiele meiner Meinung nach und ich kenne mich nicht aus, aber ich sehe so viele am Ende dann, die du mir zeigst oder worüber wir dann sprechen, wo ich mich dann mal reinhacke und im Bett sitze und meine Frau sagt, mach jetzt das scheiß Handy aus, so, weil ich mich belustige, weil es halt Comedy ist für mich. So.
Für dich ja.
Es ist Comedy, wo ich mir wirklich denke, Leute, dann sind wir wieder bei Immanuel Kant und bei den Sätzen des Denkens. Also denk erst mal für dich selbst, hör dann aber quasi auch den anderen zu und sei bereit quasi, dir anzuhören und zu Ende zu denken, was der Punkt von deinem Gegenüber ist und versuch dann quasi diese beiden Punkte miteinander verschmelzen zu lassen und vielleicht eine bessere, eine neue Wahrheit daraus zu finden.
Ja, da sprichst du auch so was Wichtiges an, so dieses Denk für dich selbst, weil das wird dir vermeintlich abgenommen, wenn jemand sagt, hier habe ich die Studien und so ist es, so funktioniert es und so funktioniert es nicht. Und das ist ja auch was diesen Content dann so attraktiv macht, dass du eben nicht deine eigenen Gedanken machen musst und dass du vermeintlich die Sicherheit hast, dass das ja alles richtig ist, weil das ist ja irgendwie wissenschaftlich und dieser Mensch hat ja anscheinend irgendwie Studien gelesen, also muss es ja stimmen. Also muss ich mir nicht meine eigenen Gedanken machen, sondern ich nehme einfach dieses Stück Wahrheit, was mir präsentiert wird in diesem, keine Ahnung, in diesem Reel, in diesem Podcast, whatever, und nehme es auf. Und da sind wir dann wieder beim Thema, dann muss ich mich nämlich selber nicht weiterentwickeln, ich muss selber nicht nachdenken. Und da ist so ein bisschen, also da muss man ja wirklich ganz weit zurückgehen und sich auch so fragen, was ist denn die Aufgabe der Wissenschaft? So, was macht denn die Wissenschaft? Mhm. Und die Wissenschaft ist eigentlich dafür da, dass wir immer bessere Erklärungen finden für Dinge. Das ist Wissenschaft. Wir erklären die Welt um uns und wir nähern uns der Wahrheit immer, immer mehr an. Dafür ist die Wissenschaft da, in jedem Feld, in jedem Bereich. Und alleine, wenn man sich das mal kurz vor Augen führt, dann wird auch klar, wie schlecht wir damit umgehen, mit dieser Wissenschaft. Weil wenn es nicht darum geht, dass wir zum Beispiel Bewegungsphänomene besser verstehen und bessere Erklärungen finden für, warum passiert das in einer Bewegung, warum macht jemand diese Kompensation und so weiter. Wenn das nicht unser Ziel ist, dann sind wir nicht wissenschaftlich unterwegs. Und das spielt natürlich auch ein in dieses Thema so von wegen, ja, es geht darum, Wissen zu schaffen. Und Wissen zu schaffen bedeutet eben, wir wollen bessere Erklärungen finden für die komplexe Welt um uns rum und in unserem Bereich eben für Bewegung, für Bewegungsphänomene und für Training natürlich, was ja am Ende auch nur applizierte Bewegung ist, wenn du so willst. Und also ich find's ultra interessant. Ich fand's schon, also nicht schon immer, aber ich find's schon lange ultra interessant. Aber ich war halt bis jetzt immer sehr, genauso wie du, sehr genervt und sehr müde von diesem ganzen, also eben was damit gemacht wird, was daraus gemacht wird. Und jetzt bin ich gerade so final an dem Punkt, dass ich mir denke, okay, wir fangen jetzt mal an und wir nutzen die Wissenschaft wirklich, um Wissen zu schaffen. Und wir nutzen die Wissenschaft nicht dafür, dass Leute eine Ausrede haben, nicht selber zu denken, sondern im Gegenteil. Das ist einfach nur, das sollte alles nur Input sein für unser eigenes kritisches Denken, für unseren gesunden Menschenverstand, der am Ende des Tages unsere Arbeit besser macht, damit wir eben bessere Lösungen finden für die Leute, mit denen wir arbeiten, damit wir bessere Problemlöser sind mit dem Tool Bewegung und Training.
Und auch mit dem Tool Denken natürlich.
Richtig. Also kritisches Denken,
ja, weil
Critical
also,
Reasoning,
ja.
Diese ganzen Dinge, die, das ist alles, das ist Modul 1 von der MTMT-Methode.
Ja.
Und da ist es eben so in Metakonzepten quasi zusammengefasst. Und da reingehen, da habe ich total Bock drauf.
Also, wenn wir schon beim Denken sind und so, und ich meine, die Amis sagen doch auch oft so, the brain is a muscle, you gotta train it every day, so ungefähr, dann ist es ja auch einfach ein Teil davon. Das haben wir ja vorhin auch schon besprochen, dass das Denken über Themen und die, das sich kritisch auseinandersetzen mit Hypothesen, sage ich es einfach mal, ja, in einer Diskussion. Wir diskutieren über ein Thema und ich höre mir an, was du vorzubringen hast und so, und dann hörst du dir an, was ich vorzubringen habe, und dann bildet man vielleicht einen Konsens. Und genau um das geht's ja.
Vielleicht auch nicht. Und genau darum geht's.
Und vielleicht auch nicht, aber man hat verstanden, was der andere sagen will, und ist vielleicht nicht der gleichen Meinung und auch, ich wollte sagen, nicht 100% der gleichen Meinung. Meistens ist es ja so. Also ich glaube, wir beide haben noch kein Feld gefunden, wo wir 100% konträrer Meinung wären. So. Sondern es gibt immer Überlappungen. Glaube ich jetzt mal. Aber das ist genau der Punkt, Leute. Also wenn wir uns nicht anschicken, nicht nur Training als Training zu sehen, also physische Veränderung im Sinne von, ich mache einen Bizeps-Curl und ich will, dass mein Bizeps größer wird, sondern dass wir quasi auch in diesen anderen Bereichen, die, wo wir vielleicht nicht vordergründig denken, dass die so wichtig sind für uns, nicht auch konstant trainieren, dann wäre man natürlich nicht besser.
Ja. Was abgefahren ist, auch so eine Perspektive, die ich jetzt so gecheckt habe in der Zeit, sehr gutes Buch gelesen, also ich habe es noch nicht fertig gelesen, ich bin immer noch drin. Vor der Aufklärung, übrigens bei den Amis heißt es Enlightenment, was ich viel geiler finde, natürlich. Natürlich klingt es wieder cooler auf Englisch. Vor der Aufklärung war die Quelle für Wissen immer eine Autorität. Das heißt, irgendwer hat gesagt, so und so ist es. Damals war es hauptsächlich die Kirche. So und so ist es, so und so funktioniert die Welt.
Ich finde der Enlightenment, also auf Englisch ist der, für mich ist es ein zu hochgegriffener Begriff im Vergleich zur Aufklärung. Aber anyway.
So. Ist ja wurscht.
Ja.
Aber so hat quasi, so wurde Wissen geschaffen davor, vor der Aufklärung. Die Kirche, dein Priester hat gesagt, so und so funktioniert es, so und so funktioniert die Welt. Und du als Peasant hast gesagt, okay, cool. Und dann kam die Aufklärung.
Dann sind wir genau bei dem gleichen Punkt, wo wir heute sind. Seht ihr die Parallelen?
Bei welchem Punkt?
Think Elaborate. Naja, du hast eine Instanz, der du final glaubst, ohne sie zu hinterfragen.
Richtig, und genau darauf will ich hinaus. Ja. Weil wir haben uns da wieder so ein bisschen zurückentwickelt.
Nur um da die Parallele zu schließen. Und das sind Content Creator auf Social Media.
Genau, und zwar Content Creator, die sich den, die der Wolf im Schafspelz der Wissenschaft sind. Und das ist schon krass, wenn man sich das so vor Augen führt, dass da so eine Rückentwicklung stattfindet und stattgefunden hat. Und dass eben man wieder sich sein Wissen von Autoritäten holt. Das sind halt jetzt keine Priester mehr, sondern irgendwelche Content Creator, die kurz Studien flashen in ihren Reels und so weiter.
Die aber priester-like behandelt werden und gesehen werden.
Also da gibt's so viele Parallelen natürlich. Da geht's dann wieder um Glaubenssätze und eben, was ich vorhin auch schon gesagt habe, das Bestätigen des eigenen Biases. Damals war es das Bestätigen von, ah ja, mein Glaube, das ist alles richtig, das stimmt alles und so weiter. Und dann hast du dir immer nur die Bestätigung geholt und dann musstest du nicht abkehren von deinem Glauben. Und das ist eins zu eins genau das gleiche Phänomen. Und eigentlich sollten wir ja weiter sein, weil wir haben ja die Aufklärung hinter uns. Und so, was das beinhaltet, grob zusammengefasst, ist, dass Leute eben angefangen haben, selbst zu denken, kritisch zu denken, Dinge zu hinterfragen und eben nicht ihr Wissen einfach von Autoritäten fressen, gefüttert bekommen. Und es ist alles so spannend, weil schau dir Social Media an. Du suchst dir nicht deine Informationen, sondern du wirst einfach gefüttert. Ja. Der Algorithmus füttert dich mit diesen Dingen, und zwar mit den Dingen, die du hören willst und die du sehen willst. Und das war damals genau das Gleiche. Dann bist du halt zu deinem Prediger gegangen und der hat dir genau das erzählt, was du hören wolltest und was du denken und was du glauben wolltest. Und das ist, am Ende sind es immer die gleichen Phänomene und die wiederholen sich und die sehen jetzt ganz, ganz anders aus. Aber so diese Rückkehr zu auch Autoritäten in dem Bereich ist für mich ein großes, großes Problem. Weil an was wird quasi, warum vertraut man jemandem, der irgendwas erzählt im Internet? Weil er viele Follower hat? Viele Follower?
Ich sag ja, Track Record.
Viele Jünger? Ja. Auch genau das gleiche wie damals. Und dann wird automatisch davon ausgegangen, dass eben diese Menschen, dass es alles stimmt und dass die eben glaubwürdig sind, weil sie viele Follower haben. Und viele von diesen Menschen, es geht ja auch gar nicht darum, dass die nur Scheiße erzählen. Überhaupt nicht. Aber selbst so, ich sag mal, Instanzen in unserem Game, wie ein Mike Israetel, ein Lane Norton und so weiter, die werden nicht kritisch hinterfragt von den Followern, aber die sind weit davon entfernt, dass sie alles wissen und dass alles, was sie erzählen, irgendwie stimmt und richtig ist. Und lange Zeit habe ich da auch so ein bisschen das, ist dann auch mein persönliches Problem, ist mir jetzt auch nochmal richtig klar geworden über die in dieser Zeit. Mein eigenes Imposter-Syndrom, dass ich mir denke, so, wenn die irgendwas erzählen, diese vermeintlichen Autoritäten, und ich mir denke, das ist aber eigentlich nicht so, dass ich mich nicht getraut habe, meine Kritik ernst zu nehmen, weil ich mir dachte, nee, ich muss falsch liegen. Weil der hat einen PhD und der hat Millionen von Followern. Also ich bleib ruhig und ich denke lieber nochmal drüber nach, weil das kann ja nicht sein, dass ich in irgendeinem Bereich quasi mehr weiß oder vielleicht näher an der Wahrheit bin als diese vermeintliche Autorität. Aber das ist halt einfach, es ist also eben mein Problem, was ich jetzt hoffentlich dann auch komplett überwinden werde, weil in vielen Bereichen wissen diese Leute halt nicht so viel. Und das wird mir immer klarer, auch in welchen Bereichen. Mhm. Und dieses Festklammern an Autoritäten, die dir einfach nur irgendwas eben preachen, irgendwas predigen, das ist nicht der Weg, wie wir uns weiterentwickeln. Das ist was ich gerade schon gesagt habe, das ist ein massiver Rückschritt meiner Meinung nach. Und dann kommt auch noch dazu, dass viele von diesen Autoritäten auch als Gatekeeper dienen, wenn es um Wissenschaft geht. Und auch das finde ich extrem problematisch, dieses Gatekeeping. Mhm. Dass eben der Zugang zu diesen Themen extrem limitiert wird, weil du erstens denkst, du musst dich damit selber nicht beschäftigen, weil der sagt mir ja, wie es ist. Mhm. Und dann aber auch so, habe ich zum Beispiel letztens einen Post von Lane Norton gelesen, den ich extrem schwierig finde, wo er, und das hört man auch immer wieder von diesen Menschen, so, ja, du kannst ja gar keine Studien lesen, also solltest du quasi keine Studien lesen. Was immer so suggeriert, folg einfach mir. Mhm. Ich erzähle dir schon das, was in den Studien drin steht und was gerade der wissenschaftliche Konsens ist. Du kannst es gar nicht selber. Und dieses Gatekeeping finde ich sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend braucht es da, glaube ich, einfach mehr Instanzen, die ja, die da als kritische Stimme fungieren in diesem Bereich. Damit es auch einfach alles zugänglicher wird für Menschen und man eben nicht mehr die Wissenschaft nur durch das Tor, keine Ahnung, bleiben wir mal bei Lane Norton und es eben, versteht mich nicht falsch, so der macht viel guten Content. Aber
ja, der war eine annoying Stimme, sorry.
Gut, dass er als Mensch extrem unsympathisch ist, kommt natürlich auch noch dazu.
Sorry, aber Lane, aber.
Das kommt ja immer drauf an. Ja. So. Oder auch ein Michael Isertrail zum Beispiel, der natürlich im Trainingsgame wahrscheinlich sogar der größte von diesen, ich sag mal, Science-Influencern weltweit ist. Ich feiere den Typen krass. So. Hauptsächlich, weil er halt ein guter Comedian ist.
Weil er halt lustig ist.
Weil er extrem lustig ist. Ja. Aber inhaltlich hat der halt, also gibt's da halt auch Probleme. Und wenn du einfach sagst, so, okay, alles, was der erzählt, ist richtig, dann haben wir ein großes Problem. Und eben, da gibt's, das ist ein, ihr merkt ja, über was wir jetzt schon alles gesprochen haben, oder ich, das ist schon ein sehr komplexer Clusterfuck alles. Und ich habe Lust, so ein bisschen mitzuhelfen, den so ein bisschen aufzudröseln, damit wir eben wieder vorankommen. Mhm. Und
ja.
Ja.
Ich habe, wenn du gesprochen hast, habe ich mir schon überlegt, so, wie kann man das denn wirklich faktisch gestalten? Man müsste ja letztendlich, oder eine Vorgehensweise wäre ja zum Beispiel, wenn jetzt ein Lane Norton oder ein Mike Isertrail tatsächlich mit irgendwelchen Studien aufwarten würde, dass du, wir, die auch lesen, analysieren, zerlegen, whatsoever, beziehungsweise zerlegen, was deren Takeaway von diesen Studien ist und die dann wirklich einfach auf den Prüfstand stellen. So.
So könnte man es machen. Ich habe nach wie vor keinen Bock auf Reaktionscontent.
Ja.
Ich will nicht reagieren auf das, was andere Leute sagen. Mhm. Mhm. Ich will agieren. Ich habe da keinen Bock drauf. Für mich ist das sehr, sehr schwacher Content einfach, auf das zu reagieren, was andere Leute sagen. Vielleicht machen wir es irgendwann mal, vielleicht probieren wir es auch einfach mal aus, keine Ahnung. Also ganz viele von euch da draußen sind immer so, schicken mir Sachen, was hältst du davon, wieso macht ihr nicht Reaction-Videos und so weiter. Und das ist der Grund. So, ich halte davon nicht besonders viel. Und klar, das ist ein Weg, wie man das machen könnte. Aber man kann auch einfach zum Beispiel Studien lesen, analysieren, was da drin steht, drüber reden, was da drin steht, drüber reden, was wir vielleicht lernen können von dieser Studie, um das eigene Denken, den eigenen Wissensstand voranzubringen. Und da braucht es natürlich mehr Zeit und längere Formate als zum Beispiel ein Instagram-Reel, das ist mir auch ganz klar. Mhm. Und dementsprechend plane ich da auch mit Formaten, die nicht diese extremen Constraints haben, wie zum Beispiel dieses hier, dieses wunderschöne Format Podcast, aber auch
unsere Lernplattform
natürlich.
Ich wollte noch dazu ergänzen, dass es natürlich auch so ist, dass, was aber irgendwie auch normal ist, dass natürlich Studien präsentiert werden, die ja ohnehin schon vorgefiltert sind durch den Bias, den diese Personen selbst mitbringen.
Ja.
Ja.
Ganz genau. Ja. Und deswegen sind auch halt so die Studien, die ich lese, die lesen diese Menschen absolut nicht.
Ja, ja.
Die lesen auch nicht die evidenzbasierten Physiotherapeuten. Also gerade wenn man jetzt so zum Beispiel diese, ich bin halt ein Bewegungsgeek, das wird sich auch nicht ändern. Und deswegen ist ja bei mir auch so. Klar suche ich mir die Dinge raus, die mich interessieren. Und das ist halt so, okay, wie funktioniert Bewegung in erster Linie?
Ja, aber interessieren ist was anderes, als von vornherein vorzugehen und selektiv zu picken, was meine Meinung untermauert, potenziell. Das ist was anderes.
Absolut. Ja. Also eben das Cherry-Picking ist natürlich auch wieder ein weiteres sehr, sehr großes Problem in diesem ganzen Wissenschaftsfeld. Das ist ja genau das.
Ja.
Und das nimmt ja auch Ausmaße an inzwischen, dass nicht nur Studien gecherrypickt werden, sondern da machen sogar Leute selber Studien, und die cherrypicken dann eben ihre Ergebnisse, damit sie ihren eigenen Bias untermauern.
Mhm.
Und zum Beispiel die kinematischen Studien, die ich sehr, sehr gerne lese, weil ich halt wissen will, wie funktioniert Bewegung.
Mhm.
also ich kenne da zumindest jetzt niemanden von den größeren Science-Influencern, die sich überhaupt mit diesem ganzen Zeugs auseinandersetzen. Was endkomisch ist, weil das ist ja eigentlich die Grundlage, auf der dann diese anderen Studien auch aufbauen. Und man sieht es auch krass, also dann, wenn du dann eben, dann siehst du die gecherrypickten Studien, die herangezogen werden. Und ich verstehe auf den ersten oder zweiten Blick, dass die Studie, wie sie durchgeführt wurde, keinen Sinn macht von vornherein. Weil halt Bewegung überhaupt nicht beachtet wurde. So, weil kinematische Faktoren überhaupt nicht beachtet wurden. Also kinematische Faktoren bedeutet einfach, wie bewegt sich der Mensch. Mhm. Und dann werden da Studien durchgeführt und ich sehe das Studiendesign und denke mir, es ist egal, was da rauskommt. Es ist völlig egal, weil ihr von vornherein mit einem so schlechten Modell von Bewegung gearbeitet hat, dass es mich überhaupt nicht kratzt, was da rauskommt. Weil das Design der Studie von vornherein so fehlerhaft ist, dass ihr euch von mir aus gegenseitig auf Instagram die Augen auskratzen könnt über die Ergebnisse, die bei dieser Studie rausgekommen sind. Aber ich stehe halt daneben und denke mir so, was machen wir hier gerade? Was passiert hier gerade?
Hast du ein Beispiel oder würde das zu weit führen?
Vielleicht habe ich ein Beispiel. Mir hat jemand eine Nachricht geschrieben, der gerade seine, ich glaube, Bachelorarbeit war es, schreibt. Und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Die habe ich mir am Flughafen in Athen angehört. Und er meinte, da gab es halt eine Studie, wo sie Leute verglichen haben, die einen haben Half-Squats gemacht, die anderen haben Full-Range-Squats gemacht und noch welche haben irgendwie Parallel-Squats gemacht oder so. Also halt verschiedene Ausführungen von der Übung und dann haben sie halt gewisse Dinge, Parameter gemessen. Und ihm ging es jetzt darum, dass da wurde auch abgefragt, so fühlst du dich steifer, seitdem du dieses Training machst? Hast du mehr Schmerzen, seitdem du dieses Training machst? Und dann halt so die Unterschiede zwischen diesen Gruppen. Mhm. Und rausgekommen ist, dass alle sich irgendwie durch dieses Training steifer fühlen und tendenziell auch Schmerzen entwickelt haben. Und der war halt so, Alter, wie kann das sein? Das geht ja voll gegen dieses Bewegen ist gut und alle Leute müssen nur trainieren und dann geht es ihnen besser und dann fühlen sie sich besser und so weiter. Und das ist halt so, dann habe ich nur zurückgeschrieben, so, okay, die größte Limitierung von dieser Studie ist, ich habe keine Ahnung, wie die Kniebeugen aussahen, die sie gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, beziehungsweise ich habe Ahnung, ich weiß es dann leider doch, dass die Leute, die diese Studie ausgeführt haben, sich wahrscheinlich nicht besonders gut mit Kniebeugen auskennen. Mhm. Und dann eben die Kniebeugen nicht individuell an den Menschen angepasst wurden. Und ich weiß nicht, mit welchen Cues sie gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie die Anatomie von diesen Menschen beachtet haben und so weiter. Sondern die haben halt einfach irgendwie Kniebeugen gemacht. Und so zu tun, als wäre dadurch schon irgendwas standardisiert, dass alle die gleiche Übung machen, das ist halt ein großer Denkfehler. Mhm. So, die haben alle unterschiedliche Übungen gemacht. Da fängt es schon mal an. Und dann kann man natürlich auch noch drüber reden, okay, warum fühlen sich Leute dann steifer und so weiter, wenn sie anfangen mit dem Trainingsprogramm. Gut, es ist wahrscheinlich relativ normal, dass wenn du irgendwie ein paar untrainierte Leute nimmst und die fangen auf einmal an, mit schweren Gewichten irgendwie Übungen zu machen, dass sie irgendwie auf einmal ihren Körper wahrnehmen, dann tut irgendwie was weh und dann fühlen sie sich ein bisschen steifer, weil irgendwie der Muskeltonus hochgeht, bla 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 bla. Ist irgendwie ganz logisch. Aber der Schlüssel dabei ist, dass dieses simple Strichmännchen anatomische Denken von, ah ja, okay, Kniebeuge und ich trainiere den Muskel und den Muskel und den Muskel. Und dementsprechend wir haben es ja standardisiert, weil alle die gleiche Übung machen. Das ist halt ein falsches Denken. Und ich glaube, das verstehst du aber nur, wenn du dich wirklich mit Bewegung beschäftigst und wirklich mit der Individualität von Menschen auseinandersetzt. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema. Wenn du halt mit Menschen arbeitest, mit vielen verschiedenen Individuen, dann verstehst du das. Das geht gar nicht anders. Dass jeder Mensch halt da unterschiedlich ist und dass eine Kniebeuge bei jemandem, der einen verhältnismäßig sehr langen Oberschenkel hat versus jemanden, der einen sehr kurzen Oberschenkel hat, halt ganz unterschiedliche Bewegungen sind. Dass die ganz unterschiedliche Bewegungsstrategien haben, dass sie ganz unterschiedliche muskuläre Lösungsstrategien haben für diese Bewegung und so weiter und so weiter. Das sind alles Faktoren und die werden halt wegignoriert. Und es ist natürlich auch sehr, sehr schwer, dann irgendwie für Standardisierung zu sorgen. Das ist schon klar, das ist tricky. Und man kann trotzdem, das ist ja das Schöne, man kann von dieser Studie trotzdem was lernen, man kann was mitnehmen. Aber die Frage ist halt, was? Hm. Und da muss einem, und das ist, glaube ich, so dieses ultimative Rabbit Hole von, wie funktioniert wirklich Bewegung? Was ist dein biomechanisches Modell von Bewegung, wenn man dieses Rabbit Hole quasi einfach ausblendet, dann ist es sehr, sehr schwierig im Kontext von solchen Studien.
Mhm.
Und ja, irgendwie muss man es wahrscheinlich ausblenden, aber dann sind auch die Ergebnisse und die Learnings, die man rauszieht, die muss man damit im Hinterkopf muss man die interpretieren.
Ja.
Man muss das im Hinterkopf haben, dass wir mit sehr, sehr limitierten, sehr, sehr falschen biomechanischen Modellen arbeiten. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man die Learnings rausziehen. Aber wenn nicht, dann werden die Learnings, die du rausziehst aus so einer Studie, falscher sein.
Deswegen ist es ja auch immer so wichtig, bei solchen Studien die Diskussion zu lesen und zu studieren, eindringlich, um die Gedanken der Ausführenden verstehen zu können und vielleicht genau das, was du ja jetzt gerade ansprichst, mitnehmen zu können. Also die Limitierung der eigenen Studienabfolge mitzunehmen. Weil um das geht es ja am Ende.
Genau, und in guten Studien stehen dann genau solche Sachen drin. Ja. Also was man eben alles nicht standardisieren könnte, was potenzielle Fehlerquellen waren von dieser Studie. Mhm. Und daran erkennt man dann auch, ob die Leute, die die Studie durchgeführt haben, halt gut waren oder halt nicht so gut waren. Das ist genau das Interessante. Und das ist ein super schwieriger Prozess, der super viele Faktoren beinhaltet. Also wenn du dir am Ende dann die Frage stellst, okay, was kann ich denn jetzt aus dieser Studie lernen und was kann ich hier mitnehmen? Da muss sehr, 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 sehr viel zusammenspielen, damit du überhaupt irgendein Learning rausziehen kannst. Und das Learning ist dann eben meistens eine Tendenz, eine leichte Tendenz in irgendeine Richtung. Und die trägt bei zum, was ist das deutsche Wort für Body of Evidence?
Der Ergebniskörper.
Der Ergebniskörper, genau. Das ist ja auch noch so ein Ding, dass jede Studie ist ein kleiner Tropfen in ein riesiges Gefäß. Und das, was unser Wissen voranbringt, ist das, was in diesem riesigen Gefäß drin ist. Und nicht der eine Tropfen. Also ich muss ja auch schon wirklich tief durchatmen, wenn ich lese, diese Studie hat gezeigt das. Diese Studie hat bewiesen das. Allein wenn ich sowas lese, das ist halt ganz, ganz schwierig, weil so funktioniert's halt nicht. Also so funktioniert's fast nie. Manchmal vielleicht, aber in unserem Kontext so gut wie nie.
Ja,
das ist so ein kleiner Fetzen an Informationen und das muss man dann abgleichen mit ganz vielen anderen Fetzen an Informationen und dann entsteht
Get over it, grow up.
Dann entsteht Wissen über Zeit.
Du weißt ja, wie es funktioniert. Es ist doch einfach immer so, du brauchst ja einfach eine Headline. Es ist doch einfach in den Medien, in den Nachrichten, das ist doch überall so. Es ist doch einfach immer das Gleiche.
Wissenschaftsjournalismus ist auch, oh mein Gott.
Ja, ist verrückt. Okay, gut. Wir haben jetzt da ganz schön viel drüber gesprochen und so weiter.
Das stimmt, ja.
Ich wollte dich eigentlich nur fragen, wie es im Urlaub war, wie viel Dosenbier du getrunken hast. Lass uns mal noch kurz darüber sprechen, so wie geht's denn jetzt mit deinem eigenen Training weiter und was gibt's denn da zu erwarten? Wie sieht dein Training jetzt aus? Du bist jetzt dann bald wieder in Season, oder?
Genau, ich habe in 3 Wochen habe ich, glaube ich, das erste Spiel.
Gibt's da vielleicht auch irgendwie
Saisonlos.
Saison. Gibt's dann ein Programm auch oder so?
Glad you asked.
Ja.
ich habe auch mein nächstes Trainingsprogramm zu, ich würde mal sagen, 70% fertig geschrieben im Urlaub. Mhm. Das war auch noch ein Ding.
Cool.
Ich werde natürlich jetzt, und das wird nicht mein In-Season-Training werden, sondern das wird ein Programm zum allgemeinen stark
geil sein
und ein geiler Motherfucker sein.
Mhm.
Dafür wird das Programm. Würde ich jetzt zum Beispiel mein In-Season-Training irgendwie als Programm verkaufen, wäre nicht so sinnvoll, weil das halt sehr, sehr spezifisch auf mich und meinen Sport abgestimmt ist.
Mhm.
Das heißt, da wird's, mein erstes Programm war Muskeltraining, Menschentraining. Ich bin mir noch nicht ganz sicher mit dem Namen, aber ich tendiere so Richtung Menschentraining, Maschinentraining, weil das würde ich halt zu einer absolut krassen Maschine machen und alles beinhalten, was du halt brauchst, um einfach ein fitter Mensch zu sein.
Mhm.
So. Dich gut bewegen, stark sein, ausdauernd sein, alles, was dazu gehört. Und es wird sehr elaboriert werden. Also Muskeltraining, Menschentraining war ein sehr simples, reduziertes Programm, auch aus einem guten Grund. Das war auch genau der Plan. Aber das wird auf jeden Fall mehr Trainingsinhalte beinhalten und eben ja, einfach dadurch ein bisschen komplexer werden, weil eben auch das Ziel ist ja ein komplexes, dich insgesamt zu einem gut funktionierenden, geilen Motherfucker machen. Da gehört viel dazu und dementsprechend sind da auch viele Trainingsinhalte drin. Genau, das wird es auch geben und eben mein persönliches Training, ich habe mir auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht, wie gestalte ich mein In-Season-Training. Die sind tatsächlich nicht so ausgereift. Ich habe mehr Zeit investiert in mein nächstes Programm, was dann auch ihr natürlich alle trainieren könnt. Und ja, das muss ich jetzt mal so gucken. Also ich entwickle mein eigenes Training ja eh immer so im Tun, spiele irgendwie rum. Und ich denke, dass die nächsten 3 Wochen, das ist eine ganz gute Timeline, die nächsten 3 Wochen bis zum Saisonstart werde ich nutzen, um mir zu überlegen, wie mein Training während der Saison dann aussieht. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Also klar, ich habe sehr viele Ideen rumschwirren in meinem Kopf und ich habe auch schon viele Dinge getestet über die letzten Monate vor meinem Urlaub und werde mir dann auch wieder einfach ein sehr relativ fixes Programm zusammenbauen. Ich bin ja inzwischen bin ich ja so weit, dass ich davon auch abweichen kann und tatsächlich autoreguliert trainieren kann. Aber so mein Framework und so weiter, das werde ich mir zusammenbasteln. Sonst Ich habe so ein bisschen Achillessehne. Das werde ich jetzt so ein bisschen, da werde ich mich drum kümmern. Da werde ich mich jetzt früher drum kümmern als damals um meine Plantarfasziitis, wo ich ja einfach mal ein halbes Jahr gesagt habe, Bastjo, hat ja auch gepasst, hat mich nicht wirklich eingeschränkt. Aber da habe ich ja gesehen, so ab dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich kümmere mich jetzt da mal drum, hat es nicht lange gedauert und das Ding war weg. So, und ich habe es in den Griff bekommen. Also daraus habe ich gelernt und deswegen fange ich jetzt schon frühzeitig an, mich auch um meine Achillessehne zu kümmern, was by the way mehr oder weniger das gleiche Problem ist, so ist die gleiche Seite, jetzt ist halt, tut halt nicht die Plantarfaszie weh, sondern der Stress ist irgendwie eine Etage nach oben gerutscht und ich freue mich sehr auf die Basketball-Saison, ich bin extrem motiviert, also auch nochmal motivierter als die letzten 2 Jahre zum Beispiel.
Du bist ja auch viel fitter als die letzten 2 Jahre. Würde ich jetzt mal als Außenstehender behaupten.
Ja, ich denke auch. Ja. Ja. Und also fitter ist bei mir, gerade im sportlichen Kontext, ist es hauptsächlich ein mentales Ding. Und da habe ich mich weiterentwickelt über die letzten Jahre. Und das muss ich natürlich jetzt auch aufs Feld bringen. Also da brauche ich mich nicht hier im Podcast hinsetzen und nur klug daherreden, sondern ich muss delivern. Und ich habe Bock zu delivern.
Ich glaube schon auch, dass du auch nicht nur mental fitter bist, sondern auch wirklich physisch fitter.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ich meine nur, dass das nicht
der limitierende Faktor ist.
Genau.
Ja.
Das war nie der limitierende Faktor bei mir.
Ja. Ja, ich habe es dir immer wieder gesagt. Also
können wir auch mal drüber sprechen im Podcast.
Mein Angebot steht nach wie vor, dass du einfach mal ein bisschen Post-Moves lernst mit mir, dass wir Spezialtraining machen. Aber das hast du ja bisher noch nicht angenommen. Kannst du noch überlegen. Vor kurzem, letzte Woche war ich beim MTV in der Halle. Also von dem her.
Du warst beim MTV in der Halle?
Mhm.
Wie?
War ich.
Hast du da hingefunden?
Tatsächlich habe ich es jetzt gefunden.
Oh, ja, Andi wollte mir beim Spiel zuschauen, irgendwann vor 2 Jahren oder so, ja. Und hat die Halle nicht gefunden und hat gemeint, er ist irgendwie 2 Stunden durch die Stadt geirrt.
Es war
und hat er irgendwann aufgegeben
eiskalt
und ist wieder nach Hause gegangen.
Oh Mann. Ich habe es echt verwechselt mit einer anderen Halle. Und hab dich nicht gefunden. Und dann hab ich gesagt, Motherfucker, ich fahr jetzt wieder heim. Na egal, es war so. Ja, schön. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Dass wir uns hier.
Ich freue mich krass, wieder da zu sein.
Wieder regelmäßig einfinden können.
Ja. Und ich meine, jetzt haben wir uns krass in diesem Wissenschaftsthema verloren heute, aber gab natürlich auch noch ein paar andere Dinge, die so passiert sind in den letzten Wochen. Können wir vielleicht bald mal drüber sprechen. Und über was wir auch noch sprechen müssen, ist.
Great catch, by the way.
Ist das hier.
Hast du das auch schon probiert?
Ich habe es schon probiert, ja. Also ich halte hier gerade das neue Isoclear von, ich glaube, es ist der neueste Flavor von ESN, in der Peach Rings Flavor. Also ihr kennt ja diese Trolley-Pfirsichringe, so. Alle sagen immer von früher, so kennt ihr das noch aus der Kindheit, so wird es immer beworben. Und ich bin so, hä, esst ihr alle keine Süßigkeiten mehr oder was?
Das darf man nur als Kind.
Ja. Also mein Süßigkeitenkonsum ist auf jeden Fall deutlich gestiegen, seitdem ich in Anführungszeichen erwachsen bin. Aber Peach Rings sind nicht immer so meine erste Wahl. Ganz kurz zu dem Flavor. Er schmeckt sehr ähnlich zu Peach Eistee, was ja irgendwie klar ist. Aber er schmeckt tatsächlich noch, er schmeckt halt wie Peach Rings einfach. So, was soll ich dazu sagen? Und wer das mag, der wird auch das hier mögen. Ich bleib trotzdem bei Peach Eistee, mag ich ein bisschen lieber. Ist nicht ganz so extrem von der Künstlichkeit her, wie natürlich so
Peach Wings. Ja klar, wie sowas schmecken muss. Hab, by the way, natürlich auch schon ein neues Rezept ausgefimmelt.
Mit dem hier?
Ja, klar.
Was hast du gemacht?
Ja, naheliegend. Also jetzt gar nicht irgendwie großartig.
Peach Vanille?
Peach Vanille mit Kefir. Also um da so ein bisschen abmildernde Säure gegen dieses künstlich Süße von diesen Peach Rings zu bekommen. Köstlich. Probier's mal aus.
Musst du mir mal machen. Ja. Also Leute, bestellt über den Link, dass ESN uns weiter lieb hat. In der Bio oder benutzt einfach den Code MTMT und dann kriegt ihr immer den maximalen Rabatt. Ihr wisst es ja bereits. Ich habe jetzt auch Bock, die anderen Sachen zu probieren. Den Maispudding haben wir jetzt bekommen. Ich würde viel lieber den Reispudding probieren, weil den isst immer der Urs. Und fast alles, was der Urs halt konsumiert, muss ich natürlich auch konsumieren, damit ich auch so small werde. Ja. Aber ich werde auch den mal probieren. Es sieht schon immer, von der Konsistenz her sieht es immer geil aus.
Ja.
Diese Breis.
Ja, ich bin ja auch ein Brei-Mensch, also von dem her.
Aber den Maispudding, den werde ich gleich mal auschecken.
Was gibt's da noch? Maispudding und was noch? Was ist der andere Pudding? Irgendeinen anderen Pudding gibt's noch.
Mais, Reis? Gibt's noch was?
Ja, wir haben doch noch irgend so ein Zeugs. Einen veganen Irgendwas-Pudding oder so.
Also ich hab noch nicht gesehen, was uns so geschickt wurde, als wir weg waren. Aber ich werde natürlich mich durch die komplette Palette jetzt durchprobieren die nächsten Tage.
Ja.
Habe ich schon Bock.
Ja.
Habe ich Bock auch. Für. Auch darüber will ich übrigens mal nochmal sprechen, demnächst, also könnt ihr euch jetzt schon darauf vorbereiten, ich kündige das hier an, weil dann müssen wir es wirklich machen, über den Hate, den wir bekommen haben, seitdem wir mit
ESN
zusammenarbeiten.
Weiß ich ja gar nicht.
Ja, du wieso? Kriegst es ja nicht so mit, weil du bist ja nicht in den Instagram-DMs.
Ich bin ignorant so halt.
Ist auch, glaube ich, besser so. Also
aber wieso ein Hate? Warum? Nur kurz als Ausblick für den Inhalt einer
weiteren Folge. Wir sind ja jetzt Sellouts.
Ach so.
Weil wir jetzt einen Sponsor haben.
Ah.
Wir sind Sellouts, weil wir wollen tatsächlich Geld verdienen mit dem, was wir machen.
Aber wer hatet uns da?
Ja, halt so ein gewisser Schlag an Fitness-Enthusiasten hatet uns da.
Warum?
Und manche, also es haten ja auch nicht alle, aber manche sehen es halt auch einfach kritisch. So, was ja völlig okay ist. Und da will ich halt gerne mal drüber reden. Also so dieses, weil da auch da werde ich wahrscheinlich krass ranten und krass rumschreien in der Folge, weil ich, da geistern ganz weirde Glaubenssätze auch wieder durch die Gegend bei diesem ganzen Ernährungsthema und Supplement-Thema.
Darf man das nicht, oder?
Nee, Supplements darf man nicht machen. Ist alles künstlich, ist nicht natürlich und so. Ja. Das ist zum Beispiel so einer von diesen logischen Fehlschlüssen, die da immer wieder an uns rangetragen werden, aber auch noch weitere.
Und woher kommt dann das Eiweiß, das die Leute essen?
Ja, aus der Natur halt. Zum Beispiel von
Gurken.
Von Kuhmilch. Von Quark.
Mm.
Ah. Warte, was ist nochmal Whey? Egal.
Gurkenkonzentrat, habe ich gedacht.
Gurkenkonzentrat hat am meisten Proteine. Also da habe ich auf jeden Fall Bock, das mal zu beleuchten. Und auch so die ganze, vielleicht, wenn wir das wollen, keine Ahnung, können wir nochmal sprechen, das ganze Geschäftliche, was da auch noch dazu gehört und so.
Mhm.
Ich glaube, und es ist ja auch fair, dass die meisten Leute, die können sich halt überhaupt nicht auch in uns reinversetzen, in uns als Unternehmen und Unternehmer und wie das hier so funktioniert und funktioniert hat über die letzten Jahre. Man sieht und hört ja, man kriegt ja immer nur so einen kleinen Einblick in uns, wer wir sind, was wir machen, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Podcast hört oder uns nur auf Instagram folgt. Es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von dem, wer wir sind. Da steckt natürlich deutlich mehr dahinter. Wer wir sind zum Beispiel eben auch als Unternehmen. Ja, ihr könnt ja auch mal kommentieren. Also ich hätte irgendwie Lust drauf, weil ich halt auch irgendwie Lust auf Ranten habe und Lust drauf habe, mich aufzuregen über gewisse Dinge und auch eben so gewisse Glaubenssätze mal auch in dem Bereich mal so ein bisschen aufzuklären.
Ja, absolut.
Shall I say?
Ja.
Ja, das machen wir mal. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Als allererstes bestellt ihr mal ganz viel euer ESN-Zeug mit eurem Code, also ihr bestellt es ja sowieso. Wir haben natürlich auch übrigens sehr viel positives Feedback bekommen. Ich habe letztens eine ultra süße Nachricht bekommen, so, hey, ihr seid ja jetzt bei ESN, das ist ja voll geil, herzlichen Glückwunsch. So, ich habe immer da bestellt und ich wusste immer, ich habe immer den Code von irgendwelchen random Leuten genommen oder halt einfach den ESN-Code. So, und jetzt kann ich euren Code verwenden, geil. Und ich war so, ja, Mann.
Schön.
Schön.
Vielen Dank.
Shoutout.
Ja.
Wenn du es hörst.
Das hilft, das hilft uns wirklich. Das hilft uns wirklich. Aber das ist dann, ja, das ist eine inhaltliche Diskussion, da habe ich auch Lust, ein oder zwei Gedanken zu teilen und dann natürlich auch wirklich alles, was du schon gesagt hast, so, was denkt ihr eigentlich, was wir machen?
Okay. Ja.
Schön war's.
Das ist ein guter Podcast-Titel dann.
Ja. Ich gehe jetzt.
Schön, dass ihr hier wart. Schön, dass ich wieder hier bin. Wir sehen uns ab jetzt wieder jeden Samstag oder auch Sonntag, wenn ihr lieber sonntags den MTMT-Podcast hört. Oder vielleicht hört ihr ihn auch gerne Donnerstag nachts. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt reicht's. Okay, bye.